Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rechtsstandpunkt-Podcast. Das ist der Podcast für Unternehmertum und Unternehmensrecht. Mein Name ist Rudi Schwarz. Bei mir ist wie immer im Studio Rechtsanwalt Magister Bernd Trabmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet. Wie geht's dir?
Dankeschön, auch mir wirklich ausgezeichnet. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Beschwerde, Bernd. Unser Thema für heute ist für Unternehmer ein wirklich maßgeblicher Schlüssel für Wachstum, nämlich das Delegieren. Also wenn wir operative Aufgaben abgeben können, die zwar viel Zeit kosten, die aber auf lange Sicht sowieso keinen großen strategischen Hebel haben, dann können wir uns doch endlich unserer Vision widmen, unseren großen strategischen Fragen widmen.
Ja, genau, Rudi. Darum geht es. Richtig zu delegieren hat extrem viele Vorteile für uns Unternehmer. Aber, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist nicht so ganz leicht, nicht ganz einfach. Es gibt doch Herausforderungen beim Delegieren. Die größte Herausforderung, glaube ich, ist es überhaupt, die Aufgaben so abzugeben, dass sie auch gut und zuverlässig erledigt werden und dass man auch das Vertrauen in die Person hat, an die man die Aufgabe abgibt, dass sie das dann auch machen wird, wie man sich's wünscht.
Einer der Knackpunkte wahrscheinlich. Was können unsere Hörerinnen, unsere Hörer in der heutigen Folge lernen?
Heute, Rudi, heute möchte ich über drei wesentliche Aspekte des Delegierens mit dir sprechen. Das sind drei Aspekte, die mir selbst viel geholfen haben, weil ich habe mich mit dem Thema Delegieren jetzt auch schon seit einigen Jahren beschäftigt, seit ich eben auch Mitarbeiter habe und habe auch vieles von Anfang an neu lernen müssen, habe meine Fehler gemacht, habe mich dann weitergebildet, habe Kurse besucht, Bücher gelesen, habe wieder etwas ausprobiert, habe wieder Fehler gemacht und all das möchte ich auf die drei Aspekte heute konzentrieren, die drei, die sich bei mir am besten bewährt haben. Und zwar erstens, es ist extrem wichtig, bei jeder Aufgabe, die du abgibst, die du delegierst, das Ziel klar mit zu kommunizieren. Ja. Zweitens, du musst Vertrauen haben in die Person, der du die Aufgabe delegierst und du musst die Verantwortung an diese Person mit delegieren. Und drittens, du musst gezielt Feedback einsetzen.
Ja, klar. Delegieren, ich meine, es klingt eigentlich ganz logisch und es klingt auch ganz einfach. Aber es kann mit Sicherheit zu einer riesengroßen Herausforderung werden, nämlich dann, wenn ich als Unternehmer eine wirklich hohe Erwartung an mich selbst und auch an mein Team habe.
Ja.
Ich denke, jeder von uns, der auf einer Aufgabe gestanden ist, die er delegieren wollte, der hat sich schon mal gedacht, okay, ich mache das lieber selber, weil erstens geht es dann schneller und zweitens weiß ich, dass es auch sicher richtig gemacht wird und so gemacht wird, wie ich es gerne hätte. Das ist aber doch ein Trugschluss, denke ich, weil Delegieren, ja, es ist entscheidend, weil sonst kann mein Unternehmen nicht wirklich weiter wachsen und dann kann ich auch mein Team nicht stärken.
Ja, genau. Viele Unternehmer denken sich ja, und da ist es mir auch so gegangen am Anfang, bevor ich es jetzt erklärt habe, bevor ich die Aufgabe delegiert habe, ist selber gleich erledigt.
Ist schon erledigt
oder keiner kann es so gut wie ich. Ich bin da sowieso der Beste. Ja. Und genau deswegen wollen wir heute uns mit dem Thema beschäftigen, weil das ganz viele Unternehmer auch genau so betrifft. Das ist in Wahrheit auch eine Mindset-Frage, eine Frage der Einstellung und an der können wir arbeiten. Schauen wir uns heute an, wie richtiges Delegieren eigentlich funktioniert und warum das so eine extrem wichtige Fähigkeit ist, die sich ein Unternehmer eigentlich so schnell wie möglich aneignen sollte, wenn er Mitarbeiter beschäftigt. Für mich ist, wie ich schon gesagt, das Thema Delegieren persönlich extrem wichtig und ich habe ja auch selbst mühsam lernen müssen, wie es geht, Aufgaben abzugeben. Bei mir war es mein eigener Perfektionsanspruch. Ja. Eben, nur ich mache es so gut, kein anderer kann es so gut machen wie ich. Und eben hier darauf zu vertrauen, dass andere die Aufgabe vielleicht genauso erledigen können oder vielleicht sogar besser erledigen können, das war für mich ganz lange Zeit mental einfach nicht möglich.
Ja. Bist wahrscheinlich in bester Gesellschaft bei vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, Bernd. Was hat dir geholfen, dass du Vertrauen in deine Mitarbeiter gefunden hast?
Ja, eigentlich ein Zufall. Ich habe irgendwann einmal aus irgendeinem wirklich zufälligen Grund einen alten Akt in die Hand bekommen, den ich alleine selbst erledigt habe. Und dann habe ich mir diesen alten Akt angeschaut, was mich einfach interessiert hat, was damals war. Und dann habe ich gesehen, was ich da selbst in dem Akt vor mindestens 10 Jahren gemacht habe und dann bin ich wirklich demütig geworden.
Okay.
Dann habe ich nämlich gewusst.
Das war wirklich
das
ich?
Das war ich, genau. Und ich gedacht, naja, also wenn das von einem Mitarbeiter heute kommen würde, den würde ich zurückschicken. Und ich sage, so geht das überhaupt nicht. Und da habe ich für mich gelernt, dass ich jede, aber wirklich jede operative Tätigkeit an Mitarbeiter abgeben kann, weil schlechter als ich vor 10 Jahren können es meine Mitarbeiter heute gar nicht machen. Ja, aber kommen wir zu den Schritten, die du beim Delegieren gehen musst.
Ja.
Und da gibt es einmal als ersten Schritt, wie gesagt, die klare Zielsetzung. Wenn du heute eine Aufgabe abgibst oder delegierst, dann muss derjenige, dem du die Aufgabe delegierst, ganz klar wissen, was er tun soll. Das heißt, das Ziel ist extrem wichtig. Du musst ihm das Ziel geben und du musst ihm auch sagen, warum dieses Ziel so wichtig ist. Du musst das Ziel möglichst klar, möglichst präzis und verständlich formulieren, damit eben der Mitarbeiter das auch gar nicht anders interpretieren kann oder Interpretationsspielräume hat. Wenn du einem Mitarbeiter eine Aufgabe delegierst, eine Aufgabe übergibst, dann gibst du ihm also das Ziel mit und ein paar konkrete Details vielleicht. Und ganz wichtig, gib ihm eine Deadline, gib ihm einen Abgabetermin.
Ja, ja, ja.
Dann vermeidest du erstens mal, dass es zu lange dauert und du vermeidest unnötige Rückfragen, aber auch Missverständnisse.
Alles klar. Wenn das Ziel unklar bleiben sollte, wenn ich es doch nicht schaffe, es so zu formulieren, dass dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin es wirklich genauso versteht, wie ich es meine, was macht man dann? Was passiert dann?
Ja, dann ist der Mitarbeiter mal mit Sicherheit mal unsicher. Das heißt, es ist unklar, er weiß nicht genau, was er tun soll. Das wird dann wahrscheinlich auch zu Verzögerungen führen. Du wirst also die Aufgabe nicht in dem Tempo oder zu der Deadline bekommen, die du dir wünschst. Es gibt Missverständnisse und am Ende sind alle frustriert. Du bist frustriert, weil die Aufgabe nicht ordentlich erledigt ist. Der Mitarbeiter ist frustriert, der zweifelt möglicherweise sogar dann an sich selbst und weiß eben nicht, was wolltest du eigentlich von ihm. Da fällt mir eine gute Anekdote ein. Als ich selbst noch Konzipient war, Rechtsanwaltsanwärter in der Ausbildung, das ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre plus her. Und damals habe ich einen Schriftsatz vorgelegt, meinem damaligen Chef. Und der hat nur ein einziges Feedback gegeben, nämlich ein riesengroßes rotes, wohlgemerkt rotes, Fragezeichen. Und hat mir das zurückgeschickt, ohne irgendein Wort. Ich habe das zurückbekommen und ich habe jetzt nicht gewusst, was genau passt an dem Ganzen nicht.
Erinnert mich an manche Schularbeiter von mir im Gymnasium.
Bin dann hergegangen, habe das nochmal durchgelesen, habe es anderen Kollegen von mir damals gegeben, anderen Konzipienten, die haben es auch durchgelesen und gesagt, vielleicht das oder das, besser das aus. Ich habe dann irgendwas ausgebessert, habe es wieder vorgelegt, habe das gleiche Feedback wieder bekommen, ein großes rotes Fragezeichen. Habe mir dann gedacht, okay, wenn er mal nicht sagt, was er anders haben will, dann ändere ich es jetzt nicht und habe es genau noch einmal so vorgelegt, also neu ausgedruckt, dass das Fragezeichen nicht dabei war, habe es noch einmal so vorgelegt und siehe da, es wurde unterschrieben und ist rausgegangen. Also ich weiß bis heute nicht, was habe ich damals aus Sicht meines Chefs falsch gemacht. Und genau das ist es eben, diese Unklarheit der Mitarbeiter und dann zweifelst du an dir selbst und weißt dir gar nicht, was hat nicht gepasst.
Bist verunsichert, bist im Endeffekt frustriert
einmal.
Aber es ist ja manchmal wirklich gar nicht so einfach, ein Ziel so präzis zu formulieren, dass es der andere wirklich nicht anders verstehen kann, dass es wirklich zu 100% klar ist. Hast du Tipps, wie ich ein Ziel so klar formulieren kann wie möglich, wie ich eine Zielsetzung möglichst klar kommunizieren kann?
Zuerst würde ich mir mal selbst überlegen, was möchte ich eigentlich haben? Wie soll das gewünschte Endergebnis ausschauen? Das heißt, ich mache mir ein Bild von dem gewünschten Ergebnis, eine Vision, wenn du so willst. Wie soll das fertige Produkt aussehen? Wenn ich das weiß, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich jetzt dieses Bild, das natürlich nur in meinem Kopf besteht, wie kann ich also dieses Bild in den Kopf des Mitarbeiters pflanzen, damit er das gleiche Bild von dem Endergebnis hat. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn ich ein Ziel klar kommunizieren will. Also es geht da jetzt gar nicht so um diese Smart-Formel, das ist spezifisch messbare Aktion und so weiter, sondern einfach der Mitarbeiter muss wissen, wie sieht das Endergebnis aus. Und wenn er ein Bild von diesem Endergebnis hat, dann weiß er eigentlich auch schon, wie er dorthin arbeiten muss.
Ja. Macht durchaus Sinn. Wenn es mir gelingt, von Anfang an Klarheit zu schaffen, dann nimmt das beiden Seiten mit Sicherheit jede Menge Unklarheiten, Unsicherheiten etc. Aber es ist doch schon so, dass manche Mitarbeiter eben mehr Vorgaben brauchen oder dass es manchen Mitarbeitern nicht so leicht fällt, dasselbe Bild im Kopf zu kreieren wie du. Was machen wir da?
Ja, absolut richtig. Da gibt es natürlich keine Einheitslösung. Mhm. Du kannst natürlich auf der einen Seite dieses Bild in den Kopf des Mitarbeiters pflanzen, aber dann wird nicht jeder Mitarbeiter in der Lage sein, das auch zu machen, das auch zu erreichen. Das ist klar. Da hängt es dann tatsächlich davon ab, wo steht der Mitarbeiter gerade in seiner Entwicklung, in seiner Erfahrung, in seinem Know-how. Und da bin ich auf ein richtig gutes Buch gestoßen, das mir da besonders geholfen hat, nämlich der Minutenmanager, auf Englisch The One Minute Manager. In diesem Buch wird beschrieben, dass du deinen Führungsstil, also eben auch wie du delegierst, daran ausrichten sollst, eben wie auf der einen Seite erfahren und auf der anderen Seite kompetent deine Mitarbeiter sind. Überleg dir, das ist ja ganz einfach, wenn du jemanden eine Aufgabe delegierst, die dieser Mitarbeiter noch nie gemacht hat, dann wirst du ihm viel mehr erklären müssen, wie es geht. Da reicht es nicht, wenn du ihm sagst, was er tun soll, wie das Endergebnis ausschauen soll. Da wirst du ihm Zwischenschritte geben müssen, dann wirst du ihm genau Anleitung geben müssen, wie das geht. Wenn der Mitarbeiter das schon zum 50. Mal gemacht hat, dann reicht es, wenn du ihm einfach nur sagst, was er tun soll, wie das Endergebnis ausschauen soll.
Individuell an den einzelnen Mitarbeiter, an die konkrete Mitarbeiterin angepasst.
Genau.
Gut, Zielsetzungen, klare Zielsetzungen sind wichtig. Das haben wir hiermit geklärt. Damit kommen wir zum Thema Vertrauen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, ohne Vertrauen kann Delegieren nicht funktionieren. Warum?
Genau. Also das Vertrauen ist ja in Wahrheit der Kern im Wesen des Delegierens. Ja. Ganz oft wird eben nicht oder falsch delegiert, weil ich nicht vertraue. Auf der einen Seite vertraue ich dem Mitarbeiter nicht. Mhm. Ich traue ihm einfach nicht zu, die Arbeit so zu machen. Ja. Und auf der anderen Seite fehlt mir auch das Vertrauen. Rudi, wenn ich eine Aufgabe abgebe, dann muss ich sie wirklich loslassen. Dann muss ich wirklich dem Mitarbeiter die Aufgabe übergeben und ihm die eigenständige Verantwortung auch für die Erledigung der Aufgabe mit übertragen. Und dann darf ich auch nicht ständig hinter ihm stehen und kontrollieren und schauen, ob er
über die Schulter schauen, das richtig macht und nachfragen.
Genau. Ja, also dann muss ich ihm wirklich vertrauen und muss ihm die Verantwortung für das Endergebnis auch übertragen.
Wenn ich ihm vertraue, setze ich natürlich auch voraus, dass er mir vertraut, dass ich ihm die richtige Anweisung gegeben habe, das Ziel richtig entsprechend klar kommuniziert habe. Ja. Und ich glaube, damit fällt es ihm auch leichter, dann ein gutes Standing oder ein gutes Selbstbild zu haben.
Genau, dann steigt auch sein Selbstvertrauen. Also dann vertraut er sich auch selbst, dass er diese Aufgabe erledigen kann und beim nächsten Mal auch vielleicht eine etwas schwierigere Aufgabe. Ja. Das heißt, sein Selbstvertrauen wächst. Er wächst als Persönlichkeit und das ist natürlich fürs Unternehmen extrem wichtig. Wenn die Mitarbeiter wachsen, wenn die Mitarbeiter mehr Selbstvertrauen haben, mehr Aufgaben erledigen können, umso weniger muss ich dann machen.
Aber ich glaube, der große Knackpunkt ist das Vertrauen, das ich als Unternehmer in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kann. Dass ich mir wirklich über meinen Schatten springe und sage, okay, ich kontrolliere jetzt nicht ständig, ich wassere nicht ständig hinten nach. Ich möchte doch sicherstellen, dass wirklich alles genau so perfekt läuft, wie ich es mir vorstelle.
Genau. Und genau das ist das Dilemma, das ganz viele Unternehmer haben. Und wie gesagt, es ist ja mir genauso gegangen mit meinen ersten Mitarbeitern, dass ich den Anspruch hatte, alles muss perfekt sein. Ja? Und dass ich einfach, ich möchte das Ruder nicht aus der Hand geben. Ja? Aber langfristig kannst du das nicht durchziehen. Wenn du immer alles kontrollierst, dann wirst du dein Team limitieren, du wirst das Wachstum deiner Mitarbeiter limitieren und du wirst auch dein eigenes Wachstum dadurch limitieren und das Wachstum des Unternehmens. Mhm. Also Vertrauen bedeutet halt auch Risiken einzugehen, ja klar, sich darauf einzulassen, dass der Mitarbeiter seinen eigenen individuellen Weg finden wird, die Aufgabe zu erledigen. Und auch das ist etwas, das durfte ich lernen, dass ich eben nicht die Erwartung habe, dass die Aufgabe jetzt hundertprozentig so erledigt wird, wie ich es erledigen würde. Jeder hat seinen eigenen Stil. Die Aufgabe darf auch anders erledigt werden. Hauptsache, am Ende kommt das raus, was ich mir wünsche oder was der Kunde sich wünscht.
Wie bei so mancher Mathematikaufgabe. Der Lösungsweg ist im Prinzip egal, solange das Ergebnis stimmt. Genau. Aber wie gehst du da konkret vor? Vertrauen aufbauen? Du hast es gelernt, hast du gesagt. Was hast du gelernt? Wie machst du es?
Ja, also der Vertrauensaufbau, das ist ein Prozess. Ja. Mhm. Am Anfang kannst du mal kleinere Aufgaben übergeben, delegieren. Damit lernst du selbst zu vertrauen. Und auch der Mitarbeiter lernt, sein Vertrauen aufzubauen. Das ist einmal extrem wichtig, dass auf der einen Seite du Vertrauen hast, der Mitarbeiter wird die Aufgabe richtig machen, die vielleicht am Anfang kleine Aufgabe, und der Mitarbeiter eben auch an seinem eigenen Pflänzchen des Selbstvertrauens arbeiten kann. Wenn der Mitarbeiter dann diese vielleicht kleine Aufgabe erfolgreich gemeistert hat, dann wird sein Selbstvertrauen gewachsen sein, vielleicht auch nur ein bisschen, aber immerhin. Und dann kannst du eben Schritt für Schritt weitergehen und immer die Anforderungen leicht erhöhen und eben immer mehr Verantwortung mit übertragen.
Soweit so klar. Aber, das große Aber, nehmen wir an, es passiert ein Fehler. Was dann? Also das Vertrauen kriegt wahrscheinlich einen kleinen Knacks. Das Selbstvertrauen wird einen Knacks kriegen. Ja. Was dann?
Ja, da musst du ganz besonders aufpassen. Fehler passieren. Fehler passieren immer. Ja. Und jetzt soll irgendjemand sagen, er ist fehlerfrei. Also ich bin mit Sicherheit nicht fehlerfrei. Ich mache jeden Tag Fehler. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit diesem Fehler um? Ich setze mich dann hin, ich reflektiere über meinen Fehler, sage, okay, das oder das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Was kann ich daraus lernen für die Zukunft? Wie kann ich diesen Fehler von vornherein vielleicht vermeiden, dass es nie wieder passieren wird? Und letztendlich ist der Fehler für mich eine Chance zu lernen.
Bei meinen eigenen Fehlern. Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht.
Genau. Und bei den Mitarbeitern ist es so, wenn ich ihnen diese Chance jetzt nicht einräume, aus Fehlern zu lernen, verhindere ich ihr eigenes Wachstum und das Wachstum ihres eigenen Selbstvertrauens. Also wenn jetzt der Mitarbeiter einen Fehler macht, dann weiß ich, okay, das hat nichts mit Vertrauen zu tun oder einem Vertrauensbruch mir gegenüber, sondern dieser Mitarbeiter hat jetzt die Chance, was wirklich Großes zu lernen. Ich habe mal eine Mitarbeiterin gehabt, die hat wirklich bei einer Grundbuchseingabe einen Fehler gemacht, irgendeinen Haken in der Eingabemaske nicht gesetzt. Und dann ist dieses Grundbuchsgesuch hinausgegangen und es hat unterm Strich ein paar tausend Euro Gebühr zu viel gekostet, die wir vom Mandanten nicht bekommen haben. Und damit war nicht nur ein Schaden angerichtet, den ich dem Mandanten natürlich nicht weiterverrechnen konnte, sondern den wir als Kanzlei schlucken mussten. Damit war letztendlich auch der ganze Auftrag ein negativer Auftrag, weil der Schaden größer war als das Honorar, das wir dafür bekommen haben. Aber das macht überhaupt nichts, weil jetzt weiß ich, diese Mitarbeiterin wird diesen Fehler unter Garantie nie wieder machen, und bei dem Fall war es noch relativ günstig. Es hätte sehr, sehr viel teurer auch kommen können, und diese Mitarbeiterin hat gelernt, jetzt Grundbuchgesuche wirklich effektiv richtig zu machen, und das ist eine meiner besten Mitarbeiterinnen geworden, der ich jedes Grundbuchgesuch anvertrauen kann. Also dieses Wachstum muss man den Mitarbeitern gönnen. Ja? Auch diese Fehler muss man ihnen gönnen und ihnen helfen, den Fehler nicht als jetzt irgendwie eine Katastrophe zu sehen, sondern als eine Lernchance, als eine Wachstumschance.
Fehler dürfen auch einmal etwas kosten, oder anders formuliert, auch das Lernen aus Fehlern darf ab und zu mal was kosten. Nicht allzu oft, hoffentlich.
Wird in der Regel etwas kosten. Zumindest wird es Zeit kosten, den Fehler wieder zu beheben. Manchmal wird es auch Geld kosten. Das ist so. Aber es dem Mitarbeiter nicht zu ermöglichen, den Fehler zu machen und daraus zu lernen, kostet unterm Strich wesentlich mehr.
Das heißt aber jetzt auch, wenn du sagst, Zeit geben, aus dem Fehler zu lernen, Zeit geben, daraus etwas zu machen. Vertrauen heißt nicht nur, dass ich Verantwortung abgebe, es heißt auch, ich bin im Fall des Falles geduldig, ich bin unterstützend, wenn es wirklich schief geht.
Genau. Wenn du auf diese Art und Weise, wie ich das jetzt beschrieben habe, Vertrauen aufbaust und den Mitarbeitern wirklich Verantwortung überträgst, dann sind sie eben nicht nur engagierter, sie sind motivierter. Sie spüren auch, dass sie als Mitarbeiter, als Mensch ernst genommen werden, und sie wachsen wirklich in ihre Aufgaben hinein und mit ihren Aufgaben.
Damit ist wirklich, glaube ich, einwandfrei geklärt. Vertrauen ist der Schlüssel, Vertrauen ist wichtig. Aber jetzt ist natürlich schon so, wenn ich eine Aufgabe delegiert habe, ich möchte schon wissen, wie es vorangeht, wie es weitergeht, ob wir noch im Plan sind, bei allem Vertrauen. Wie vermeide ich, dass ich da ständig in Kontrollfunktion hineinwandere?
Auch dieser Kontrollwahn, auch den kenne ich sehr gut.
Es beruhigt mich ja selber auch, wenn ich kontrolliere und weiß, wir sind im Plan.
Du, und ich kann dir sagen, ich bin ein Kontrollfreak, wirklich par excellence. Ich muss wirklich immer alles wissen, was alle tun. Und das letztendlich, ich weiß es. Es hindert mich in meinem Wachstum, es hindert mein Unternehmen im Wachstum. Du kannst nicht alles unter Kontrolle haben. Du musst lernen, mit dem Kontrollverlust umzugehen. Du musst einfach lernen, das Risiko, das damit verbunden ist, zu lieben. Du kannst nicht alles kontrollieren. Wenn du alles unter Kontrolle haben willst, dann hältst du deine Mitarbeiter und dein Unternehmen bewusst, absichtlich klein, und dann wirst du nicht wachsen und nicht und keinen Fortschritt haben.
Okay, wie hältst du jetzt deinen Kontrolldrang in Grenzen?
Ja, das kommt auf die Aufgabe an, die ich jetzt dem Mitarbeiter delegiere und auf den Fortschritt, den der Mitarbeiter schon gemacht hat, auf die Erfahrung, die er schon gemacht hat. Ich selber gebe Feedback so, dass ich einmal in der Woche mit den Mitarbeitern einen kurzen Check-in mache und frage, wie geht's dir mit deinen Aufgaben? Das ist aber eher unterstützend. Also die Frage ist, wie geht's dir? Wie läuft's mit dem Projekt oder mit der Aufgabe? Gibt's etwas, das du noch brauchst? Kann ich dir irgendwie helfen oder kommst du von allein voran? Ist dir das Ziel klar? Wirst du in der Deadline fertig werden? Das reicht mir schon. Mehr brauche ich gar nicht wissen. Ich muss also nicht ständig hinter dem Mitarbeiter stehen und ihn kontrollieren und schauen, was macht er gerade. Also eben nicht dieses Micromanagement, sondern eben wirklich schauen, nur wo kann ich dich unterstützen? Mhm. Was brauchst du noch?
Das heißt, du zeigst Interesse, willst aber nicht unbedingt kontrollieren. Ist aber ein ziemlicher Balanceakt, dieses ja, ich bin interessiert an dem, was du tust und hey, ist es wirklich das, was ich möchte? Also dieser Balanceakt zwischen Interesse und Kontrolle ist mit Sicherheit nicht leicht.
Ist überhaupt nicht leicht und wie gesagt, dieser Balanceakt, diese Einstellung, das spielt sich einfach in meinem Mindset ab und an dem kann nur ich selbst arbeiten.
Du hast das Feedback genannt. Ich denke, Feedback gut und richtig gegeben ist ein großer Schlüssel, damit da was weitergeht, sowohl im Vertrauensaufbau als auch in der Motivation.
Ja, Feedback muss auch positiv und lösungsorientiert formuliert sein. Eben nicht aufzeigen, wo sind die Fehler, so wie wir es aus der Schule kennen, also in dem Aufsatz nur schauen, was ist, welche Wörter sind falsch geschrieben, wo ist ein Beistrich falsch, sondern was war das Gute, was hast du gut gemacht und dann auch loben, dass du sagst, mir ist aufgefallen, bei einem Mitarbeiter, der Vertrag, da waren vielleicht noch der eine oder andere Punkt nicht ganz so, wie wir es besprochen haben. Grundsätzlich ist der Vertrag in Ordnung, gefällt mir schon sehr gut. Lass uns jetzt mal gemeinsam überlegen, was fehlt hier noch von unserem ursprünglichen Gespräch? Was könnten wir noch ergänzen und brauchst du dabei meine Hilfe?
Okay, also wertschätzendes, positives, unterstützendes Feedback auf der einen Seite, wenn etwas nicht ganz so gelaufen ist, wie es gelaufen sein sollte. Und da hast du schon kurz angesprochen, wenn es wirklich sehr gut gelaufen ist, dann auch positiv bewerten, sprich loben.
Richtig, also wenn es wirklich gut gelaufen ist, dann sagst du nicht einfach nur gut gemacht oder ja danke, in Ordnung, sondern dann gehst du wirklich ins Detail, dann lobst du spezifisch, dann sagst du, also ich habe jetzt gesehen, der Vertrag, du hast die rechtlichen Grundlagen wirklich sehr ausführlich dargestellt, das ist ein sehr professioneller Vertrag, den hast du sehr gut gemacht, also wirklich sehr spezifisch, sehr detailliert loben, das bestärkt natürlich den Mitarbeiter, dass er alles richtig gemacht hat und motiviert ihn für die Zukunft und wenn du dieses Lob so einsetzt, wenn du das Feedback so einsetzt, dann wirst du immer motivierte Mitarbeiter haben, weil sie sich von dir anerkannt fühlen.
Wow, das waren heute, glaube ich, wirklich viele sehr hilfreiche Einblicke in dieses heikle Thema, wie delegiere ich gut und richtig. Du hast sicher noch einen letzten Tipp, den du den Zuhörern mitgeben möchtest, Bernd. Welcher ist das?
Ja, also es gibt da noch einen wichtigen Punkt, nämlich delegieren kann nicht nur entlasten, das haben wir ja schon gesagt, sondern ist auch eine großartige Möglichkeit, im Unternehmen eine Lernkultur einzuführen oder eben auch zu kultivieren, zu fördern. Wir übersehen ganz oft, dass Delegieren letztendlich die Chance bietet, Mitarbeiter über ihre bisherigen Fähigkeiten hinaus wachsen zu lassen, mehr Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn ich Aufgaben delegiere, die den Mitarbeiter ein bisschen vielleicht aus der Komfortzone holen, ein bisschen herausfordern, dann bekommt er die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, das er noch nicht kennt und dann entwickelt er sich eben weiter. Anstatt eben nur Aufgaben zu verteilen, die er schon kann, wo ich weiß, okay, da brauche ich mich nicht darum kümmern, das wird sicher gut erledigt werden, kann ich ihm auch Aufgaben geben, bei denen er neue Kompetenzen aufbauen kann, bei denen er neue Fähigkeiten entwickeln kann und eben sein Selbstvertrauen weiter wachsen kann.
Wenn ich ihn damit positiven, lobenden Feedback noch konkret unterstütze, dann kann er noch weiter wachsen. Hervorragend. Genau. Wie stellst du sicher, dass jetzt ein Mitarbeiter tatsächlich davon profitieren kann, von dieser doch etwas schwierigen Lernkultur?
Ja, indem ich die Aufgaben dosiert verteile und eben immer Unterstützung gebe. Mhm. Jedes Delegieren braucht immer Unterstützung. Es braucht Reflexionsrunden. Der Mitarbeiter kann, wenn er die Aufgabe erledigt hat, noch einmal kurz erklären und erzählen, was aus seiner Sicht gut geklappt hat, was er dabei Neues gelernt hat. Damit verstärke ich den Lerneffekt noch einmal und ich kann ihn ermutigen, dass er beim nächsten Mal auch noch einmal selbstbewusster an die Aufgabe herangehen kann.
Sehr gut, Bernd. Danke dir. Bevor wir jetzt wirklich zum Abschluss kommen, fass bitte die wichtigsten Punkte noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammen.
Sehr gern, Rudi. Also zusammengefasst beim Thema Delegieren gibt es drei wesentliche Aspekte. Erstens die klare Zielsetzung. Der Mitarbeiter muss ganz genau wissen, was wird von ihm erwartet. Zweitens Verantwortung mit übergeben ist entscheidend. Und drittens das Feedback hilft dem Mitarbeiter zu wachsen. Das Feedback muss aber positiv formuliert sein, es muss unterstützend sein und konstruktiv eingesetzt werden und vermeide es, den Mitarbeiter ständig zu kontrollieren.
Vielen, vielen Dank, Bernd. Das waren wirklich tolle Einblicke in das Thema Delegieren, das vielen von uns so schwer fällt. Es war wieder eine spannende Episode, die mit Sicherheit vielen unserer Hörerinnen und Hörer was gebracht hat, die uns weiterbringt. Und damit, liebe Hörerin, lieber Hörer, verabschieden wir uns für heute und für heuer. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und du kannst uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wenn du noch andere Unternehmerinnen und Unternehmer kennst, die sich schwer tun beim Delegieren, dann bitte schick ihnen diese Folge doch einfach weiter. Und vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du im nächsten Jahr keine weitere Folge verpasst. Das war's für heuer, aber noch lange nicht insgesamt mit dem Rechtsstandpunkt-Podcast. Wir wünschen dir und deinen Lieben einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025. Wir wünschen dir viel Erfolg bei allem, was du dir für das neue Jahr, für dein Unternehmen, für dein Business vornimmst. Und wenn du die Ziele für 2025 vielleicht noch nicht geplant hast oder noch nicht im Detail geplant hast, dann bitte hör unbedingt in die nächste Folge, in die erste Folge 2025 hinein. Die kommt in 2 Wochen heraus. Da wird es nämlich dann genau um das gehen. Wie setze ich meine Jahresziele? Also, bleib dran. Wir sind Rudi Schwarz und
Bernd Trattmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.